Sie hören einen Kurzkrimi der Reihe Requiem Criminale. In einer Zeit, in der das Singen gefährlich geworden ist, tun sich die Sängerinnen und Sänger aus drei Berliner Chören zusammen, um ihren Frust über die ausgefallenen Chorproben zu kompensieren. Auf literarische Art und Weise. Sie sezieren das Requiem von Verdi, welches auf dem Probenplan stand, und wandeln es in kriminelle Kurzgeschichten um. Bis zur geplanten Aufführung im November 2020 wird es nun an dieser Stelle jeden Sonntag einen von 15 Requiem-Krimis zu hören geben. 2. Dies irae. Tag des Zornes, Tag der Klage, der die Welt in Asche wandelt. Welches Zagen wird sie fassen, wenn der Richter wird erscheinen, Recht und Unrecht streng zu richten? Sie hören Tag der Rache von Annelene Schulze-Höing.
Meine Knochen tun mir weh, aufstehen, anziehen, Schwerstarbeit und eine Geduldsprobe dazu. Die Strümpfe kriege ich nicht mehr bei meinem alten, schwieligen Fuß. Schuhe zu binden, Fehlanzeige. Wenn ich gut drauf bin, schaffe ich es bis auf den Duschstuhl. Eine Wohltat, das Wasser über meinen Körper zu spüren. Olga hat mir sonst immer den Rücken und die Beine eingecremt. Jetzt juckt die Haut und ich komme nicht mehr dran. Was soll's? Wenn ich in der Dusche ausrutsche, sterbe ich wahrscheinlich im Badezimmer. Ich sehe schon die Schlagzeile. Die Stadt Berlin trauert um Professor Dr. Privatdozent Bruno Müller. Der ehemalige Dekan der Hochschule für Wirtschaft und Technik verstarb infolge eines tragischen Sturzes in seiner Dusche. Seit Wochen bin ich barfuß in Schlappen unterwegs. Früher war ich immer akkurat gekleidet und gut frisiert. Heute sitze ich im Jogginganzug auf dem Sofa und sehe wie eine verschrumpelte Kartoffel aus. All meine Wut gegen Dagmar belebt mich. Sie einfach nur zu enterben wäre banal. Sie soll sich möglichst lange grämen und vor Zorn zergehen. Dagmar ist Landesgruppenchefin bei der AfD. Fassungslos frage ich mich, wie kann das sein? Mitte Mai, der sogenannte Lockdown, dauert schon 7 Wochen. Das Gute daran, die zickige Olga ist im Ende März zum Osterurlaub ausgereist und durfte nicht zurück.
Herr Professor, ich untröstlich, ich Quarantäne, ich nicht kann kommen zurück Berlin.
Seitdem fühle ich mich wie der Gewinner von Corona, befreit von Olga. Ich bevormunde mich lieber selbst, dafür brauche ich keine Krankenschwester. Und schon gar nicht meine liebe Tochter Dagmar. Wie sehr muss man seinen Vater hassen, um ihn mit vegetarischer Kost zu quälen und die gewünschten Marlboro und das Berliner Pilsner, die auf dem Einkaufszettel ganz oben standen, einfach zu vergessen? Mir wird klar, dass ich es selbst bin, der seinem Leben eine andere Richtung geben muss. Mühsam schleppe ich mich zum PC und überlege, mit wem ich mich beraten kann. Ich suche nach Berliner Musikern. Ein Musiker im Haus, das wäre auch in Emmas Sinne gewesen und das Klavier könnte vielleicht endlich wieder erklingen. Plötzlich erscheint vor meinem inneren Auge dieser geniale Chor- und Orchesterleiter. Ein Mann, mit dem man zudem wunderbar quatschen, rauchen und Bier trinken kann. Ich kann mich genau an ihn erinnern, aber erst fällt mir der Name nicht ein. Wie heißt der Kerl doch gleich? Meine Vergesslichkeit treibt mich in den Wahnsinn. Über den Kurverband finde ich ihn endlich. Robert Nochmann. Wer Robert nicht kennt, hat verpennt. Ein paar Klicks und irgendwie lande ich bei YouTube. Die Corona-Probe 17 startet gerade. Die Chormitglieder begrüßen sich im Chat. So erfahre ich, dass der Repetitor James heißt. James mutet wie ein Nachfolger der Beatles an. Robert und James haben strubbelige Haare und sprühen vor Freude und Tatendrang. Zur Begrüßung wird in die Kamera gewunken.
Hallo.
James leitet zum Einsingen an. Während James entspannt und locker langsam seine ausgestreckten Arme kreist, rapple ich mich auf und hebe meine Arme. Während des Versuchs, ebenso elegant mit den Armen zu kreisen, verliere ich das Gleichgewicht und plumpse aufs Sofa zurück. Okay, das geht auch im Sitzen. Bei mir eher ein Krächzen. Aua, meine Schultern. Schon wieder geht's mit Tonübungen. Fi, fa, fo, sü, sa, so. Nach diesem Zirkus startet endlich die Probe mit Robert. Er sitzt im gepflegten rot-weißen Hemd vor seinem Notenständer. Begleitet von James ganz in Schwarz, der göttlich hoch singt, während er beherzt in die Tasten haut. Es wird das Dies Illa von Giuseppe Verdi geprobt. Kurz vor der Pause wird es im Tutti gesungen. Ich liebe dieses donnernde Stück aus dem Requiem. Müde tippe ich noch eine Nachricht für den Chat. Hallo Robert, hier ist Bruno, du weißt schon. Ich war vor 20 Jahren mal in deinem Chor. Ich muss dich sprechen. Kurz darauf ruft Robert an.
Morgen passt. Stell schon bald das Augustiner kalt.
Wie angekündigt, kommt Robert vorbei. Sein Hund tobt sich munter im Garten aus, während wir im Salon uns unterhalten. Ich entscheide mich für den direkten Weg und frage Robert gerade heraus: Ich suche einen Mann, der mich heiratet. Robert, immer humorvoll und eigentlich durch nichts zu erschüttern, bekommt einen Lachanfall. Als er sich beruhigt hat, fahre ich fort. Er sollte möglichst hier einziehen. Die Villa ist ja riesig. Mein Flügel wird ja auch nur noch als Ablage für das Medikamententablett genutzt. Das würde Emma nicht gutheißen. Es wäre schön, wenn er sich ein wenig um mich kümmert. Aber nur einkaufen und kochen. Aber vor allen Dingen möchte ich ihm mein Haus und mein Vermögen vererben, damit Dagmar nicht rankommt.
Wieso ein Mann?
Ganz einfach. Meine Dagmar ist homophob. Das wird sie in den Wahnsinn treiben. Bevor Robert aufbricht, fasse ich nochmal zusammen. Alter egal, dieser Mann braucht die richtige Haltung, soll auch meine Werte verkörpern. Ich denke an einen gebildeten, vielleicht mittellosen Musiker oder Künstler. Bitte hilf mir, den passenden Mann zu finden. Eine Bedingung habe ich noch. Er darf das Haus nach meinem Tod nicht verkaufen, soll er selbst bewohnen und niemals einen AfDler oder andere Nazis reinlassen.
Das ist genial. Das kriegen wir hin. Da fällt mir schon jemand ein. Ich melde mich.
Henry ist eingezogen. Ein ruhiger, sinnlicher Pianist, der wegen Corona in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist. Er wohnt oben, ich unten. Jeder macht seins. Er hält die Villa in Ordnung und kocht für mich. Oft essen wir zusammen. Schon lange hatte ich nicht mehr einen solchen Appetit. Wenn Henry singend und spielend am Flügel sitzt, vergesse ich meine Schmerzen. Dann fühle ich mich an die unvergesslich schönen Musikabende erinnert, die Emma veranstaltet hat. Henry und ich sitzen im Salon und haben alle Unterlagen vor uns auf der Anrichte geordnet. Wie erwartet hat Dagmar Wind von unserer Heirat bekommen. Die Glocke läutet. Das muss Amtsrichter Hopp sein. Mein Atem stockt und in mir steigt eine Angst auf. Dagmar hatte sich mit Hopp zum Ortstermin angemeldet. Es macht mich nervös, dieser unbekannte, behäbig wirkende Richter und zu allem Überfluss auch noch Dagmar in meinem Haus. Hopp grinst unsicher, grüßt formal und setzt sich zu uns. Dagmar sitzt stocksteif auf dem Sofa und verzieht keine Miene. Was, wenn er Dagmar recht gibt und mich unter Betreuung stellt? Henry merkt, was mit mir los ist und nimmt meine Hand. Jetzt beruhige ich mich und Dagmar wendet sich angeekelt ab. Hopp lässt sich unsere Situation schildern, erklärt sein Vorgehen bei der Anhörung und entschuldigt sich, dass er mir nun ein paar Fragen stellen muss.
Herr Möller, welcher Tag ist denn heute?
Alles in mir sträubt sich gegen diese Art von Fragen. Aber es hilft nichts.
Ja, richtig. Und welches Jahr haben wir denn?
Ich muss da durch. Dann werde ich noch gebeten, eine Uhr aufzumalen. Jetzt reicht es, aber langsam empöre ich mich im Gedanken. Nun gut, ich male eine schöne Uhr und zeige, dass ich die Uhrzeit kenne. Zum Abschluss muss ich noch das Geld aus meinem Portemonnaie vorzählen. Hopp lächelt mich an.
Alles in Ordnung, Herr Möller. Ich bestätige gern, dass Sie absolut keiner Betreuung bedürfen.
Dagmar, die Henry wegen Betrug und Erbschleicherei angezeigt und behauptet hatte, ich sei nicht mehr Herr meiner Sinne, bekommt einen puderroten Kopf. Schreiend wie eine Tarantel springt Dagmar auf und stürmt direkt auf Henry
zu. Du perverse Schwein, du Erbschleicher.
Mir stockt der Atem. Hopp, die Situation erfassend, springt auf und grätscht dazwischen und Dagmar strauchelt und stürzt beinahe. So viel Dynamik hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Dagmar rappelt sich aber sofort wieder auf. Mit einem Schlag bin ich wieder Herr meiner Sinne und greife nach der Kristallschale, in der die köstlichen Kekse liegen. Voller Wut hole ich aus. Die Schale landet direkt an Dagmars Schläfe. Das Messer fällt zu Boden. Sie kommt aus dem Gleichgewicht und stürzt gegen die Tischkante und kommt auf dem Parkettboden zum Liegen. Plötzlich ist Ruhe. Dann geht alles sehr schnell. Henry hält sich fassungslos seinen blutigen Arm und schreit vor Schmerz. Ein Krankenwagen, die Polizei stehen vor der Tür. Ich weiß nicht, wer sie gerufen hat, aber egal. Dagmar ist tot. Plötzlich sitze ich ganz allein im Salon. Wenn Musik töten könnte, dann das Dies Irae, Dies Illa. Das meint auch Robert. Ich atme auf. Noch einmal höre ich von Giuseppe Verdi Messa da Requiem. Mein Leben fühlt sich vollendet an.
Sie hörten Tag der Rache von Annelien Schulze-Höing. Gelesen von Bernhard Borges. Robert Lochmann, gelesen von Norbert Ochmann. Olga und Dagmar, gelesen von Annelien Schulze-Höing. Amtsrichter Hopp, gelesen von Chris Jetta. Einsingübungen, gesungen von Jake Walsh. Regie: Sandra Lübkes.